Das war ein schönes Lied, hä? Ein schönes Lied. Jetzt muss ich das Wasser. Ich brauche immer was zum Trinken. Sonst haut es mir ein bisschen bei die Stimmbänder. Für heute Abend ist ja das spezielle Thema das größte Gebot angesagt. Und man kann eigentlich die ganze Botschaft der Bibel, übrigens da hinten stehen ein paar, ihr habt hier noch Sitze. Wollt ihr nach vorne kommen? Schau, da ist noch allerhand frei. Müsst nicht stehen, gell? Außer wenn ihr gerne wollt. Man kann eigentlich die Botschaft der Bibel in zwei Sätze zusammenfassen. Nämlich, erstens, Gott kennt dich und zweitens, Gott liebt dich. Und das Wunderbare ist, Gott liebt dich nicht, obwohl er dich kennt, sondern er liebt dich, weil er dich kennt. Und ich habe einen Bibeltext für den heutigen Abend, den lese ich aus dem ersten Johannesbrief. Wer eine Bibel zufällig dabei hat, dann kann es ruhig mitlesen. Sonst, ich lese nur ein paar Verse vor. Es steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7. Und da möchte ich 3, 4 Verse vorlesen. Johannes schreibt da, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und im Vers 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. In diesen Versen steht wahnsinnig viel drinnen, wenn man das mal genau liest. Zuerst steht, Liebe ist aus Gott und Gott ist Liebe. Wenn man darüber nachdenkt, wisst ihr, warum wir überhaupt lieben können? Aus einem ganz einfachen Grund, weil Gott liebt. Und wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Wisst ihr, warum wir denken können? Weil Gott denkt. Wisst ihr, warum wir fühlen können? Weil Gott fühlt. Und wir lieben, weil Gott liebt. Weil Gott ist die Liebe, lehrt die Bibel ganz klar. Übrigens, das nur so ein bisschen nebenbei, aber vielleicht als Hilfe für den einen oder anderen. Weil Gott Liebe ist, muss er ein dreieiniger Gott sein. Früher mich hat die Dreieinigkeit, die hat mich immer gestört. Ich habe mir gedacht, die Christen sind irgendwie komisch. Immer. Einerseits haben es drei, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, und ist es ein Gott, ist es eine oder drei. Und ich habe mir immer gedacht, ich schnall das nicht. Und gibt viele Beispiele, aber keines der Beispiele hat mich zufriedengestellt. Da gibt es zum Beispiel, ja, Gott ist einer, das ist so wie mit Wasser, Eis und Dampf, ist alles dasselbe und doch sind es drei verschiedene. Aber das hat mir alles nicht so richtig geholfen, bis ich erkannt habe, dass Gott Liebe ist. Und zwar, Liebe, wenn man lieben will, brauchst du mindestens drei Dinge. Du brauchst einen Liebhaber, du brauchst einen Geliebten und du brauchst den verbindenden Geist der Liebe. Ohne die drei Dinge kann Liebe nicht existieren. Wenn zum Beispiel jetzt ein Mädchen hier vorne steht, wie heißt du nochmal? Die Leslie. Ich nehme jetzt die Leslie, die mit dem Hund gespielt hat. Gell? Wenn die Leslie hier vorne steht und sagt, ich bin so verliebt, ich bin so verliebt. Was ist die erste Frage? Ja, in wen? Dann sagt sie, das weiß ich auch nicht genau, aber ich bin so verliebt. Das gibt es nicht. Wenn du verliebt bist, dann brauchst du jemanden, den du liebst, einen Geliebten. Und dann braucht es auch noch den Geist der Liebe, der die beiden verbindet. Und seht ihr, es gibt zwei Grundwahrheiten über Gott. Die meisten von euch werden wahrscheinlich übereinstimmen, nämlich Gott ist Liebe. Haben wir gerade gelesen, in der Bibel steht es zumindest. Also werden die meisten Christen sagen, ja, wird wohl so sein. Gott ist Liebe. Ein zweites Statement, Gott ist vollkommen in sich selbst. Werden die meisten sagen, ja, wird wohl so sein. Es stimmt, zumindest die Bibel sagt es klar so. Jetzt ist eine Sache. Wenn Gott Liebe ist und wenn er vollkommen ist, muss er dreieinig sein. Ich drehe es mal um. Vielleicht habt ihr Freunde, einen lieben Bruder, Schwester oder was, der ein Moslem ist. Wenn du einen muslimischen Freund hast, was super wäre, dann kannst du deinem muslimischen Freund mal etwas fragen. Und zwar fragst du ihn, ist Allah vollkommen? Da wird er sagen, ja, selbstverständlich ist Allah vollkommen. Dann fragst du ihn, ist Allah liebend? Wird er sagen, ja, Allah ist auch liebend. Und dann fragst du ihn, wen hat Allah geliebt, bevor er den Menschen geschaffen hat? Da kann er dir keine Antwort geben, weil Allah ist ein Monad. Und wenn Allah einen Menschen erschaffen muss, damit er lieben kann, dann ist er nicht vollkommen. Das ist ein Problem. Wenn Gott vollkommen ist und wenn er Liebe ist, dann muss er dreieinig sein. Denn Gott kann auch lieben, hat auch geliebt, bevor er den Menschen geschaffen hat, weil Gott ist Liebe. Aber wen hat er geliebt? Seinen Sohn. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Wenn Gott Liebe ist und vollkommen, dann muss er dreieinig sein, sonst kann er es nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist interessant, das Wort University, Universität. Es steht aus zwei Wörtern, Unity in Diversity, Einheit in der Vielfalt. Und bereits Gott selbst ist die erste Einheit in der Vielfalt, der eine Gott in der Dreifaltigkeit. Das ist Universität. Weil Gott ist Liebe, darum muss er ein dreieiniger Gott sein, sonst könnte er nicht Liebe sein und nicht vollkommen sein. Das zweite, was wir aus diesem Bibeltext lernen, im Vers 9 steht, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Liebe ist nicht nur ein Wort, sondern muss sich in einer Tat offenbaren. Sonst ist es keine Liebe. Wenn ich zum Beispiel euch sage, ich liebe meine Frau Hannelore. Ja, das ist ja, klingt ja recht nett, nicht? Wenn sich aber meine Worte, die ich gerade gesagt habe, ich liebe meine Frau Hannelore, nicht in einer Tat bestätigt, dann sind es nur leere Worte, völlig unbrauchbar. Wenn Gott nur im Himmel sitzen würde und sagen, ich liebe die Menschen, ja, das ist okay, aber helfen tut's niemand. Darum lesen wir im Vers 9, hierin hat sich die Liebe Gottes zu uns geoffenbart. Wie? Indem er seinen Sohn sandte. Keine leeren Worte, sondern durch eine Tat bestätigt. Und das ist das Wunderbare an unserem Gott. Er hat nicht nur Worte, er hat sich selbst gegeben. Denn das ist Liebe. Und das Dritte aus diesem Text hier ist im Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Übrigens, du kannst Gott nicht sehen. Manchmal sagen Leute, die Jesus noch nicht kennen, ja, ihr Christen, ihr seid ja so komisch, ihr glaubt an einen Gott, den man nicht sehen kann. Sag ich, ja, das weiß ich, ey, das steht ja in der Bibel. Den kannst du nie sehen, den hat niemand je gesehen. Aber nur weil du ihn nicht siehst, heißt es nicht, dass er nicht existiert. Wir glauben nämlich an viele Dinge, die wir nicht sehen, aber die trotzdem Realität sind. Zum Beispiel, ich glaube in dem Moment, dass ich in diesem Raum Strom befindet. Ich habe Strom noch nie gesehen. Und du wahrscheinlich auch nicht. Trotzdem ist er hier. Ich sehe es durch die glühende Birne, durch die Glühbirne. Ich habe Wind noch nie gesehen. Ihr auch noch nicht. Aber ich glaube an Wind. Ich habe ihn heute erlebt. Am Schneetreiben, an den gebogenen Bäumen. Ich habe Liebe noch nie gesehen. Ich kann die Liebe nicht auf das Podium legen und sagen, schau, da ist sie, die Liebe. Geht nicht. Aber, was sagt Vers 12? Niemand hat Gott je gesehen. Wenn ihr einander liebt, dann wird der unsichtbare Gott sichtbar. Das ist der Schlüssel. Durch die Liebe, wenn ich auch Liebe noch nie gesehen habe, ich kann dir Liebe nicht auf den Tisch legen, ich zeige dir ein Liebespaar und das Liebespaar ist der Beweis, dass Liebe existiert. Und genauso ist es mit Gott. Manchmal muss ich schmunzeln, ich lese gerne so wissenschaftliche Artikel oder so pseudowissenschaftliche, ob das jetzt der Geo ist oder BM, Bethe-Mooslightner und so Sachen. Das ist oft interessant, da schreiben Leute, die jetzt keine Gottesbeziehung haben, schreiben über religiöse Menschen. Das fasziniert mich immer, wie diese Leute wissenschaftlich Berichte schreiben über gottesfürchtige Menschen der verschiedenen Religionen zum Beispiel. Und ihre Beobachtungen und Statistiken mögen durchaus stimmen, aber die Schlussfolgerung ist immer falsch. Wisst ihr warum? Weil, stellt euch vor, ein Mann, der noch nie verliebt war, beobachtet 10 Liebespaare und beschreibt dann objektiv, was es bedeutet, verliebt zu sein. Das kann er gar nicht, weil er noch nie verliebt war. Und ein Mensch, der noch nie eine Gottesbeziehung erlebt hat, kann unmöglich schreiben über Menschen, die eine Gottesbeziehung haben. Er kann gewisse Beobachtungen feststellen, aber er kann das Eigentliche nicht fassen. Denn das Eigentliche kannst du nur erfahren, indem du dich selbst verliebst. Nur dann weißt du, was Liebe bedeutet. Darum hat der Apostel Paulus geschrieben in 1. Korinther 2, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott jenen Menschen bereitet, die ihn lieben. Ein Mensch, der verliebt ist, kann über Liebe schreiben. Ein Mensch, der Gott kennt, eine Beziehung hat, der kann über Gott reden. Sonst kannst du nur über Gott Bescheid wissen, aber du kennst ihn nicht. Nun, was heißt es, Gott zu lieben? Gott zu lieben ist das größte Gebot, nicht das zweitgrößte, auch nicht das drittgrößte. Es ist das größte Gebot. Ich erinnere Christen sehr oft daran. Es ist das größte Gebot. Wenn wir uns nur daran erinnern würden, wie anders würden wir miteinander umgehen? In Matthäus 22 sagt Jesus, an diesem größten Gebot, Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, hängen alle anderen Aussagen Gottes zusammen. Liebe ist die Erfüllung vom ganzen Gesetz, lesen wir im Römer Kapitel 13. Darum, Freunde, können Christen nie genug über Liebe reden, weil Gott ist Liebe. Übrigens, Liebe ist keine Eigenschaft Gottes. Gott hat viele Eigenschaften. Er ist allwissend, er ist allmächtig und so weiter. Liebe ist keine Eigenschaft, Liebe ist seine Essenz. Das ist, was er ist. Gott ist Liebe. Darum kannst du nie genug über Liebe reden, weil es die Essenz Gottes ist. Du kannst nie was falsch machen, wenn du über Liebe redest. Und wenn du Liebe verstehst, verstehst du den Unterschied zwischen Religion und Christusbeziehung. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich kenne euch nicht. Vielleicht ist jemand hier, der nie in die Kirche geht, der nie die Bibel liest. Da möchte ich dir etwas sagen. Für Religion würde ich mich nie hier hinstellen. Ich kann Religion nicht leiden, weil Religion hat Menschen immer unterdrückt und macht es immer noch. Aber für eine Christusbeziehung gehe ich bis ans Ende der Welt. Seht ihr, Religion gründet sich auf Pflichterfüllung. Das ist immer bei Religion. Du musst etwas tun. Eine Beziehung gründet sich auf Liebe, deshalb Liebesbeziehung. Und Christen von allen Konfessionen reden über Liebe, aber ich befürchte, dass manche Christen die Gottesliebe noch nie erfahren haben. Es ist immer noch Religion, Pflichterfüllung. Ich möchte euch den Unterschied so darstellen vielleicht. Ich bin relativ viel unterwegs, heuer so 110 Tage ungefähr, haben wir gerade vor kurzem mal durchgezählt. Schlechtes Gewissen bekommen meiner Frau gegenüber, weil wir 100 Tage ausgemacht haben. Aber ich komme vom Reisedienst nach Hause, ist ja egal von wo, sie holt mich dann öfter ab, Flughafen Salzburg. Und sie erwartet mich am Flughafen. Und dann überlege ich, ich bin ihr Ehemann, 22 Jahre schon, überlege ich mir, was soll ich als guter Ehemann tun? Ich habe gerade ein Buch gelesen, ein guter Ehemann, der umarmt seine Frau, wenn er sie nach 2 Wochen wieder sieht. Oh, werde ich tun, das bringe ich hin. Ein guter Ehemann wird auch die Frau fragen, wie es ihr geht. Das soll ein guter Ehemann tun, werde ich mich zusammenreißen, werde ich auch tun. Und wenn es ein sehr guter Ehemann bist, dann küsst du sie auch, wenn du sie wieder triffst. Denke ich mir, okay, ich werde mich zusammenreißen, das bringe ich hin. Aber wisst ihr was, so funktioniert es nicht wirklich. Weil ich sie liebe, wenn ich sie treffe, umarme ich sie, gebe ihr einen Kuss und frage sie, wie es ihr geht. Weil ich sie liebe. Wisst ihr, wie viele Christen leben? Ja, ich bin ja Christ, eigentlich soll ich ja die Bibel lesen. Ja, ich werde dich hinbringen, ich werde mich zusammenreißen. Ja, ich bin ja Christ, also eigentlich sollte ich mal beten. Das gehört auch so dazu, ist auch so eine Sache. Es fällt mir nicht gleich, aber ich werde mich zusammenreißen, vielleicht schaffe ich es. Weißt du was, wenn du Jesus liebst, dann wird es dir nicht schwerfallen, mit ihm zu reden. Es wird dir nicht schwerfallen, zu sagen, Herr, was hast du mir heute zu sagen? Seht ihr, das ist Beziehung im Gegensatz zu Religion. Das sind 2 verschiedene Dinge. Bitte verwechselt die nie. Paulus sagt mal im 2. Korintherbrief, denn die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe drängt dich, das zu tun. Nicht, ich muss das tun. Selbstdisziplin ist wichtig. Aber Liebe beginnt nicht mit Selbstdisziplin, sie endet damit. Galater 5,22 haben wir die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Das Letzte ist Selbstdisziplin, nicht das Erste. In der Religion ist Selbstdisziplin das Erste und Liebe das Letzte. In der Beziehung ist es umgekehrt. Ich möchte euch einen Vers vorlesen und dann frage ich dich, wie es dir geht, wenn ich den vorlese. Du brauchst mir das nicht sagen, sag es nur selbst. Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, hör zu und frag dich, wie hörst du diesen Vers? Da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Erzeugt dieser Vers in dir, ist es eine Drohung oder stimmt dich dieser Vers zuversichtlich? Wenn du eher vom Gesetz geprägt bist, von Religion, dann ist es eine Drohung. Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Oh, jetzt muss ich die Gebote halten, weil sonst schaut es ja aus, als würde ich ihn nicht lieben. Das ist Religion. Wenn du von Liebe geprägt bist, dann wirst du sagen, dieser Vers ist wunderbar. Weil ich ihn liebe, werde ich seine Gebote halten. Sieh dir den Unterschied. Ob du vom Gesetz geprägt bist oder von Liebe geprägt bist. Zuerst kommt die Liebe, dann der Gehorsam. Wenn wir das nicht beachten, dann wird unser Christsein unausweichlich ein Krampf. In dem Psalmisten, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Da lesen wir öfter, es ist eine Lust, die Gebote des Herrn zu halten. Frag mal die Christen. Die meisten sagen, das ist ganz schön schwer, du. Also von Lust wenig. Warum? Weil wir Beziehung mit Religion verwechseln. Und der Apostel Johannes sagt im 1. Johannes 5, Vers 3, da sagt er, interessanter Vers, müsst ihr euch unterstreichen, das habe ich längste Zeit nie gewusst in meinem Christleben, da sagt er, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Hast du das gewusst? Die Gebote Gottes sind nicht schwer. Warum nicht? Weil sie aus Liebe geprägt sind. Und Jesus sagt diesen wunderschönen Vers in Matthäus 11, kommet her zu mir, nicht zur Kirche, nicht zum Dauernhof, nicht nach Scheideweg, zu mir, sagt Jesus. Lernt von mir, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Last Jesu ist leicht, nicht schwer. Die meisten Christen glauben, es ist schwer. Es stimmt nicht. Es ist leicht. Weil es aus Liebe motiviert ist. Und das ist die Beziehung, in der wir stehen. Ich habe interessante Feststellung gemacht. Ich weiß nicht, wie gut ihr die Bibel kennt, ist auch egal. Immer ganz egal ist es nicht, aber heute Abend ist es egal. Und zwar, Apostel Paulus hat immer für Gemeinden gedankt. Er hat viele Briefe geschrieben, das war so ein bisschen, hat er gerne getan. Viele Briefe geschrieben an verschiedene Gemeinden. Und da hat er immer Gott gedankt für die Gemeinden, sogar für die wildeste. Korinth, das war eine wilde Gemeinde. Da ist scheideweg nichts dagegen, das sage ich euch. Die waren ungehorsam, unbiblisch und eigensüchtig, aber für die hat er gedankt. Es gab nur eine Gemeinde, für die hat er nicht gedankt. Ganz interessant. Für die Christen in Galatien. Und die Galater, die blieben treu. Die haben nicht die Dreieinigkeit verleugnet oder die Menschheit Christi oder die Gottheit Jesu. Die haben die Propheten nicht geleugnet. Die haben, soweit wir wissen, moralisch ganz nett gelebt. Aber wisst ihr, was sie verraten haben? Sie haben Christus verraten. Sie sind zurückgekehrt zum Gesetz und haben versucht, Religion zu spielen. Und damit haben sie Christus verraten. Das ist der eigentliche Verrat. Und ich glaube, manche Christen, auch Theologen, sind heute mehr damit beschäftigt, biblische Lehre zu verteidigen, aber sie leben nicht in dieser Liebesbeziehung zu Christus. Und Gott zu lieben heißt, in dieser Liebesbeziehung zu stehen. Allerdings, um jemanden zu lieben, muss man ihn kennen. Darum soll man die Bibel lesen, um ihn besser kennenzulernen. Ich lese meine Bibel nie, um meine religiöse Pflicht zu erfüllen. Du kannst Gott damit nicht beeindrucken. Wisst ihr, warum ich die Bibel lese? Ich möchte Jesus besser kennenlernen. Es ist mir ein Liebesbrief. Darum lese ich sie. Nicht, um meine stille Zeit hinzukriegen oder sonst was. Nun, eins noch, wie können wir einander helfen, Gott besser kennen und lieben zu lernen? Ich sage euch jetzt ein paar Beispiele aus der Seelsorge. Ich mag das Wort nicht so, weil für mich ist es einfach miteinander reden, aber so nennt man es halt. Nur ein paar Beispiele aus meinem Leben. Kurz mit der Frau geredet, Bulimie, depressiv, extrem depressiv, fast kein Selbstwertgefühl. Und sie sucht Hilfe und Antworten und sie kommt zu mir. Was soll sie tun in ihrer Lage? Oder ein anderer, ganz lieber Mann, ist homosexuell. Er will eigentlich Familie, er sucht auch Hilfe, aber es wird eigentlich immer schlimmer. Er hat jetzt einen Freund gefunden, Frage, was soll er tun? Soll er mit ihm zusammenziehen? Oder ein anderer, ein Christ, schon 17 Jahre verheiratet, hat aber seit 5 Jahren keinen Sex mehr mit seiner Frau, hat deshalb ein Verhältnis mit einer anderen, aber macht immer noch Jugendarbeit in der Kirche. Was soll er tun? Viele andere Beispiele. Wisst ihr, was meine größte Versuchung ist, wenn ich mit solchen Brüdern und Schwestern rede? Die größte Versuchung für mich ist, ich bin mehr damit beschäftigt, ihr Problem zu lösen, als ihnen zu helfen, Gott besser lieben zu lernen. Das heißt, ich mache die erste Priorität, du sollst Gott lieben, zur zweiten Priorität. Mein erster Gedanke ist, was soll ich ihnen sagen, um ihr Problem zu lösen? Vor 2 Jahren ein Buch gelesen, das kann ich euch empfehlen, von Larry Crabb, Psychologe. Und das heißt Soul Talk, heißt das Buch. Ich glaube auch der deutsche Titel heißt so. Und er hat einen Satz gesagt in dem Buch, in der Seelsorge die Frage, was soll ich sagen, ist die unbrauchbarste und die gefährlichste Frage in der Seelsorge. Die Frage, die man sich stellen soll in der Seelsorge, ist die, folge ich der Leitung des Heiligen Geistes, erwecke ich in meinem Gegenüber einen Hunger nach Gott? Heißt die Frage. C.S. Lewis hat es einmal sehr schön gesagt, er hat gesagt, du wirst niemals die zweiten Dinge bekommen, indem du sie an erste Stelle setzt. Du wirst zweite Dinge nur bekommen, indem du die ersten Dinge an der ersten Stelle lässt. Jesus Christus hat es noch besser gesagt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Zuerst. Dann werden euch die anderen Sachen zufallen. Lasst die erste Priorität an der ersten Priorität. Das ist die Sache. Und mein Versuch, diesen Leuten, die zu mir kommen, zu helfen, ihr Problem zu lösen. Wisst ihr, was das bei mir ausgelöst hat über die Jahre? Eine unheimliche Angst. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich konnte ihr Problem nicht lösen. Und wisst ihr, wie es mir gegangen ist? Über einige Jahre hinweg, ich habe in meinem Büro so Fenster, da sehe ich, wer kommt. Und wenn da eine gewisse Person gekommen ist, mit einem gewissen Ausdruck im Gesicht, ich bin davongelaufen. Ich wusste genau, der hat wieder ein Problem, ich kann es sowieso nicht lösen und er erwartet von mir, dass ich es löse. Fenster bin ich nicht rausgesprungen, dann bin ich auf die Toilette gegangen und so lange sitzen geblieben, bis er wieder weg war. Weil ich wusste, ich kann das Problem nicht lösen. Und ich habe auch gedacht, sie erwarten von mir, ich bin ja der Leiter immerhin, sie erwarten von mir jetzt, dass ich das Problem löse. Das geht mir auch oft bei meinen Vorträgen so. Sowas wie heute mache ich fast jeden Tag, ob kleine oder große Gruppen, das ist dann egal. Aber wisst ihr was? Weil ich so daherrede, glauben viele Leute im Publikum, oh, der kann mein Problem lösen. Und ich habe echt Panik bekommen, ich habe festgestellt, ich kann es nicht. Und der Larry Crabb hat in seinem Buch etwas gesagt, das mir sehr geholfen hat. Das hat mit Nächstenliebe zu tun. Er hat gesagt, merk dir drei Dinge. Erstens, wenn jemand zu dir kommt mit einem Problem, erstens, widerstehe der Versuchung, davon zu laufen. Er dachte, ja, okay, helfen tut's mir nicht, aber ich versuch's. Zweitens hat er gesagt, widerstehe der Versuchung, dem anderen zu helfen. Das hat mir sehr geholfen. Ich muss das Problem nicht lösen. Und drittens, widerstehe der Versuchung, sie an eine andere Person weiterzuschicken, sondern bleib du bei ihm. Das hat mir so geholfen und es hat komplett geändert in meiner Nächstenliebe, wie ich umgehe. Denn wenn jetzt jemand zu mir kommt, Punkt Nummer eins, nicht davonlaufen. Bleib im Büro, lauf nicht auf die Toilette. Okay, bleib im Büro. Jetzt kommt er rein, setzt sich hin und ich muss nicht helfen, ich kann ihm einfach zuhören. Und während ich einfach zuhöre, kann ich für ihn beten und Gott bitten, dass er den Heiligen Geist wirklich schenkt, damit ich erkenne, was wirklich dran ist. Und ich habe keine Angst mehr. Und ich lasse mich auch nicht mehr kontrollieren vom Gegenüber, dass ich eine Antwort haben müsste. Denn ich muss nicht helfen. Ich muss nur da sein. Und es hat mich gelehrt, in diesen Situationen viel mehr von Jesus abhängig zu sein. Zu sagen, Herr Jesus, zeig du mir, was ist der wahre Kampf in diesem Menschen? Und in Bezug auf die Menschen, die ich gerade erwähnt habe, nur Gott der Vater kann ihn lieben, wie er es wünscht. Nur Jesus Christus kann sein Herz verändern und nur der Heilige Geist kann ihn füllen mit Freude, Friede und Hoffnung. Und ich habe verstehen lernen müssen, dass seine größte Sehnsucht nicht ist, das Problem zu lösen, sondern Gott zu kennen und zu lieben. Das ist der Mittelpunkt. Weil es ist das größte Gebot, nicht das zweitgrößte, sondern das größte. Jetzt sind die ersten Dinge an der ersten Stelle. Jetzt haben wir die richtige Perspektive, um auch die zweiten Dinge zu behandeln. Und das ist so wichtig. Ein Zitat, das fasziniert mich, von Antoine de Saint-Exupéry, der Pilot und Schreiber, der Französische, hat das Buch geschrieben, Der kleine Prinz zum Beispiel. Das ist, glaube ich, eines der bekanntesten Werke von ihm. Und er hat geschrieben, das gefällt mir so, wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit zu verteilen, sondern lehre sie, sich nach der endlosen Weite des Meeres zu sehnen. Lehre die Menschen, sich nach der Weite des Meeres zu sehnen und sie werden das Schiff bauen. Lehre Menschen, Gott zu lieben und zu kennen. Und die Dinge in ihrem Leben werden Stück für Stück in Ordnung kommen. Das ist Nächstenliebe. Das größte Gebot, als das größte Gebot stehen lassen und auch danach handeln in der Seelsorge. Ein Beispiel ist mir immer Pastor Friedrich von Bodelschwing. In seinem Buch mit Freuden ernten von Minir Schäfbuch und seiner Frau ist es, der hat die Geschichten aufgeschrieben, ist fast ein gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Aber Vater Bodelschwing wurde er genannt, 1831 geboren, ist schon in ziemlicher Zeit ausgeherrscht, hat Theologie studiert, war dann in Paris, hat dort gearbeitet in den Slums mit 100.000 Deutschen, die damals dort Arbeit suchten, hat 1864 Paris verlassen, wegen seiner Frau, die hatte gesundheitliche Probleme und ging zurück nach Deutschland. 4 Jahre später, sie hatten 4 Kinder, haben sie Weihnachten gefeiert und sie hatten etwas Sorge, weil der jüngste Sohn, Friedrich, hatte einen starken Husten. So holten sie den Doktor und es war tragisch, er hatte Diphtherie. Und ein paar Tage nach Weihnachten starb der 3 Jahre Alte in den Armen seiner Mutter. Ein Brief von Friedrich von Bodelschwing, den es gibt, da steht, hat er an die Mutter geschrieben, an seine Mutter. Letzte Nacht um 11 Uhr ist der kleine Friedrich in den Armen seiner Mutter gestorben. Er hatte keine Schmerzen und er hat auch nicht geweint. Das war sehr freundlich von unserem Gott. Die Wunde, die er hinterlassen hat, wird uns helfen, unseren schwachen Glauben zu stärken. Weine nicht, Mutter, alles ist gut. Auch mit unserem kleinen Sohn Friedrich. Ein paar Tage später, 20. Januar, starb die 5 Jahre alte Elisabeth. Sie starb in den Armen des Vaters um 5 Uhr morgens. Am 24. Jänner starb der Sohn Karl, auch wegen derselben Krankheit. Und während er noch im Sarg war, starb auch Ernst. Innerhalb 3 Wochen hat dieses Ehepaar alle 4 Kinder verloren und alle 4 sind in ihren Armen gestorben. Friedrich von Bodelschwing hat dann eine Bank gebaut an den Grabstätten seiner Kinder, wo er oft saß und betete und dachte. Mutter Bodelschwing, ihre Hände haben von den Tagen an gezittert und sie hat alle Haare verloren. 4 Jahre später wurden sie gefragt, ob sie eine Arbeit für Kinder machen würden, die unter Epilepsie leiden. Es gab damals nur 300 Plätze für solche Kinder und 40.000 leidende Kinder. Friedrich akzeptierte und als er 79 Jahre alt war, 1910, gab es Platz für 7.000 leidende Kinder in der sogenannten Bethel-Mission. Und das Motto dieses Ehepaares war, wegen Gottes großer Barmherzigkeit an uns werden wir nicht müde. Wie kann es sein, dass ein Ehepaar das Tragischste erlebt, was man, glaube ich, erleben kann, nicht bitter wird, sondern von Gottes Barmherzigkeit redet, so wie das letzte Lied? Wisst ihr warum? Ich glaube, sie haben das Zentrum im Zentrum gelassen. Sie haben die erste Priorität an der ersten Stelle gelassen, nämlich Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst. Das größte Gebot. Und zum Abschluss noch, was sind deine Wünsche für dieses Jahr? Das Jahr steht uns noch mehr oder weniger bevor. Was sind deine Wünsche? Vielleicht ein erfülltes Familienleben, das wäre ja schön. Vielleicht eine sinnvolle Arbeit, etwas Romantik, schadet auch nicht, bei Abenteuer.
Ja.
Genau. Wünsche ich mir auch. Gute Gesundheit. Arbeit, wo du deine Talente ausüben kannst, Geld zu machen. Gute Freunde, ein paar gute Essen, neues Auto, was immer. Eine Frage, was würdest du sagen, wenn Gott zu dir heute Abend sagt, okay, ich gebe dir all diese Dinge, glückliche Familie, Gesundheit, liebe Kinder, die beste Frau und Wohlstand und noch dazu ein langes Leben. Aber wenn du es annimmst, wirst du mein Angesicht nie sehen. Was würdest du tun? Augustinus hat gesagt, der Horror, den du erlebst, wenn du daran denkst, das Angesicht Gottes nie zu sehen, das ist deine Liebe zu Gott. Ein ehemaliger Mitarbeiter am Dauernhof, ganz ein lieber Kerl, als er ging vom Dauernhof, ist er in ein tiefes Loch gefallen, aus verschiedenen Gründen. Und er hat mir nachher erzählt, er ging dann einmal spazieren und hat gesagt, Gott, ich hab dich satt. Es funktioniert überhaupt nichts, ich weiß überhaupt nicht, ob es dich gibt, aber falls es dich gibt, verschwinde aus meinem Leben, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und als er den Satz ausgesprochen hat, begann er zu zittern. Denn er erkannte, wenn Gott mich ernst nimmt, werde ich sein Angesicht nie sehen. Und er hat Buße getan. Malcolm Muggeridge, ich schließe mit einem Zitat, den zitiere ich sehr gerne. Malcolm Muggeridge war Engländer, 1990 ist er gestorben, er war Autor, Journalist, Staatsmann, Medienpersönlichkeit. Er war ein Agnostiker, er hat gesagt, Christenheit, Christentum ist ein Haufen Blödsinn, aber in den 1960er Jahren ist er Christ geworden. Und er wurde dann bekannt als St. Mark Muggeridge. Und er hat am Ende seines Lebens Folgendes gesagt. Ich möchte mit diesem Zitat schließen. Ich glaube, ich kann mich selbst als einen relativ erfolgreichen Mann bezeichnen. Manchmal glotzen mich die Menschen auf der Straße an. Das ist Rom. Ich habe sehr einfach Zugang zu den Menschen mit dem höchsten Einkommen unseres Landes. Das ist Erfolg. Ausgestattet mit Geld und Ruhm kann ich auch als älterer Mann teilhaben an neuen Trends und Belustigungen. Das ist Vergnügen. Manchmal kommt es vor, dass etwas, das ich geschrieben habe, genügend Beachtung fand, um mich selbst zu überzeugen, dass es einen bleibenden Einfluss in unsere Gesellschaft ausgeübt hat. Das ist Erfüllung. Aber ich sage euch und ich bitte euch, mir zu glauben. Multipliziere all diese kleinen Triumphe millionenfach. Zähle sie alle zusammen und sie sind nichts, weniger als nichts. Höchstens ein Hindernis, wenn sie gemessen werden an einem einzigen Schluck vom lebendigen Wasser, welches Jesus Christus jedem anbietet, der Durst nach Leben hat, egal wer oder was jemand ist. Und Jesus hat so gesagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Das größte Gebot, Gott lieben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Jesus noch nicht kennst, ich darf dir sagen, es gibt kein zu früh, um Jesus kennenzulernen. Aber es gibt einen zu spät. Und wenn du dir sagst, ja, ich bin noch nicht ganz bereit, das ist okay. Aber ich möchte auch sagen, Jesus Christus ist bereit. Er wartet auf dich. Er möchte nichts anderes als eine liebende Beziehung zu dir. Denn dazu bist du geschaffen. Das ist die Bestimmung deines Lebens. Es ist das größte Gebot, Gott zu lieben. Ich bete noch, lieber Vater, wir möchten dir so sehr danken, dass du uns liebst, weil du die Liebe bist, als der vollkommene, dreieinige Gott der Liebe, der seit Ewigkeit her geliebt hat. Und danke, dass du uns Menschen geschaffen hast, damit du deine Liebe an uns verschwenden kannst. Und das Einzige, was du dir wünschst, Herr, ist, dass wir diese Liebe erwidern. und in diese Beziehung eintreten, wo du unser Herr bist und wir dein Kind, dein Freund, dein Knecht, dein Geliebter. Danke, Herr, dass wir zu dir gehören dürfen, für jetzt und für ewig, dass wir darin Frieden haben können und dass das unsere Hoffnung ist, die hält, auch in jeder Krise. Und Herr, so bete ich, dass wir lernen, das Zentrum im Zentrum zu lassen, nämlich Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Herr, ich danke dir für diesen Ort hier. Ich danke dir für all die Menschen, die du so liebst. Und ich bete, dass diese Liebe hinausstrahlen möge und viele andere anstecken kann. Dass der unsichtbare Gott sichtbar wird durch die Liebe, die du in uns hineingelegt hast, durch dein eigenes Leben. Darum bete ich von ganzem Herzen für mich, für meine Familie und für die lieben Menschen hier. Segne sie, Herr, und mach sie zum Segen für viele andere. Im Namen Jesu bete ich all diese Dinge. Amen.